Herzlich willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Basic-Thema, über ein totales, super, mega wichtiges Basic-Thema, was mir mitunter manchmal die Hutschnur platzen lässt. Das Thema Zeitmanagement-Tools und Methoden ist so eins, das ist für mich, also nicht alles ist schlecht, so möchte ich es mal sagen, aber ganz viel ist einfach total falsch verstanden. Mal angenommen, du hast einen chaotischen Tag oder du hast ohnehin Schwierigkeiten damit, Struktur zu halten, weil bei dir, wie bei den allermeisten Menschen, immer mal wieder was dazwischen kommt, dann könnte man jetzt sagen, ich schnapp mir mal so ein paar Zeitmanagement-Methoden und dann gucke ich mal, dass ich das in den Griff kriege. Und das wird scheitern, einfach weil diese Methoden meines Erachtens, die sind ganz toll, wenn man die so liest, aber für den Alltag und für den Hausgebrauch sind sie einfach, zum größten Teil sind sie für die Tonne. Ich habe die Folge heute genannt, 3 Zeitmanagement-Tipps, die mich wirklich irre machen und was stattdessen besser funktioniert. Es gibt ein paar mehr, die manchmal ein bisschen schwierig sind, aber ich habe diese 3 Methoden heute mal mitgebracht, aus dem einfachen Grund, weil sie für mich sehr gut widerspiegeln, wo die Problematik an solchen Tools und Methoden liegt, nämlich wenn du keine Basis hast in deiner Struktur oder wenn du Schwierigkeiten hast, eine Basis in der Struktur zu finden, dann kann das dazu führen, dass angewandte Methoden das Chaos einfach potenzieren. Und das ist ja mit Sicherheit nicht das, was wir wollen. Denn wenn wir auf einmal das Gefühl haben, na jetzt nutze ich aber die Methoden und eigentlich ist mein ganzes Leben dadurch nur noch ein bisschen katastrophaler und schwieriger, da haben wir ja nicht viel gekonnt, sondern wir setzen uns nur noch mehr unter Druck. Ich habe heute 3 Methoden mitgebracht, die ich mal thematisieren möchte, weil das was ist, was mir ganz oft die Leute erzählen, dass sie das schon ausprobiert haben oder vermeintlich in ihr Leben integriert haben. Und auch ich bin ein Opfer der ein oder anderen dieser Methoden gewesen. Und ich sage dir heute, warum ich glaube, dass sie nicht funktionieren. Es sind 3 Methoden, die, glaube ich, relativ bekannt sind. Also es ist jetzt, es gibt ja, weiß ich nicht, wie viele Zeitmanagement-Methoden und die ähneln sich auch alle sehr. Und diese 3 hier, glaube ich, ist aber schon was, was man im Wesentlichen mal gehört hat, selbst wenn man es nicht angewandt hat oder selbst wenn man nicht so, ja, sagen wir mal, so 100% weiß, was es ist. Wir werden heute ein bisschen damit aufräumen und ich möchte auf jeden Fall, dass du 3 Dinge mitnimmst, die für dich funktionieren, die aber keine klassischen Methoden im eigentlichen Sinne sind, sondern tatsächlich mehr sowas wie, naja, Basis, Grundlagen und der Aufbau von Dingen. Was wir ja mal aufhören müssen, immer zu glauben, ist, dass wir das hinter jeder nächsten Ecke und so auch nicht bei mir und auch nicht hier in diesem Podcast immer die schnellstmögliche einfache Wunderlösung unterwegs ist. Das ist hier auch nicht der Fall. Aber diese Zeitmanagement-Methoden, die zum Teil sogar relativ komplex sind, sind es eben auch nicht. Ganz im Gegenteil. Die verursachen an Stellen Ärger und Arbeit, wo wir dann nicht mal einen Vorteil draus ziehen. Und ich glaube, dass das, was ich dir hinterher mitgebe, das durchaus kann. Fangen wir mal mit einem der einfachsten Themen an. Das ist die, ich glaube, weiß gar nicht, ob die so einen wirklich festen Namen hat. Ich kenne sie als 2-Minuten-Regel und die besagt eigentlich so ein bisschen, dass alles, was du innerhalb von 2 Minuten schaffst, sollst du sofort erledigen. Das war früher eines meiner absoluten Grundprinzipien. Habe ich auch meinen Mitarbeitern früher immer gesagt, alles, was unterhalb von 2 Minuten liegt, bitte sofort erledigen. So, und das hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Der größte Nachteil ist der, woher weißt du, dass das wirklich 2 Minuten dauert? Also wir reden hier jetzt nicht darüber, was man mal eben vielleicht eine Tasse in die Küche, in die Spüle stellt. Das ist noch relativ absehbar, aber in der Arbeit ist das eben schwierig. Ja, dann dauern die Dinge, von denen wir glauben, dass sie mal eben nur 2 Minuten dauern, dann doch 15. Und am Ende des Tages, wenn wir immer unsere mal eben 2 Minuten Aufgaben gemacht haben, ist der Tag um und wir wundern uns, was denn eigentlich hier los ist. Das ist erstmal die erste große Schwäche dieser Methode, ist, dass es wirklich nur sehr, sehr eingeschränkt Aufgaben gibt, von denen wir sehr sicher sein können, dass sie nicht länger dauern als eben besagte 2 Minuten. Das zweite ist, und das wird ganz oft unterschätzt bei dieser Methode, ist, dass jede Aufgabe, die vielleicht auch wirklich nur mal eben 2 Minuten dauert, uns in dem, was wir eigentlich tun, unterbricht. Es reißt uns raus und zeigt uns halt einfach mal wieder, wie katastrophal es sein kann, keinen Fokus zu halten, wenn wir uns wegen so einer Kleinigkeit aus unserem Arbeitsflow rausreißen lassen, auch nur für 2 Minuten, dann dauert es danach trotzdem wieder 10 Minuten, bis wir wieder in die eigentliche Fokuskonzentration unserer anderen Aufgabe reinkommen. Da kommt jetzt vielleicht eine E-Mail und jemand fragt, wollen wir heute zusammen Mittag essen? Dann sagst du, naja, den Satz ja oder nein und warum, habe ich auch in 2 Minuten geschrieben. Aber es ist eine Unterbrechung. Und im Rahmen dieser Unterbrechung kannst du jetzt sagen, aber im Rahmen der 2-Minuten-Regel antworte ich, aber dann brauchst du wieder 10 Minuten, um in deinen Arbeitsfluss reinzukommen. Ja, das ist auch eine große Problematik der 2-Minuten-Regel. Was dazu kommt, Und das finde ich, ist wirklich auch nicht zu unterschätzen, ist eine in Anführungsstrichen falsche Priorisierung. Denn es besteht die Gefahr, dass wir uns in diesem Busy-Sein, dieser 2-Minuten-Aufgaben, völlig verlieren. Ja, und dann, wir sind ja so beschäftigt. Mein Gott, wie viele 2-Minuten-Aufgaben wir auf einmal haben, ja. Und wir erledigen die. Wir machen ein Hakerl nach dem anderen, ein Häkchen nach dem nächsten und wir schaffen Dinge. Du machst ja gar kein Bild davon, was wir alles schaffen können, weil es ja Mini-Aufgaben sind. Aber bringen die uns wirklich weiter? Sehr wahrscheinlich nicht. Und deshalb neigen wir oft dazu, solche Dinge zu tun, weil sie natürlich auch so ein Gefühl geben von, wow, habe ich geschafft. Das heißt nicht, dass du das nicht tun solltest, aber wir müssen uns einfach dieser Situation dahinter bewusst sein. Ja, natürlich müssen auch diese Aufgaben erledigt werden, aber sie sollten nicht erledigt werden auf Kosten von anderen Dingen, die uns wirklich weiterbringen. Ein weiteres Problem dieser 2 Minuten mal eben Schnellaufgaben, wie ich sie ja auch oft nenne, ist das Thema Reizüberflutung. Dürfen wir auch nicht vergessen, denn wie viele 2-Minuten-Aufgaben können wir am Tag einfach so ansammeln? Das sind schon eine ganze Menge. Und dann sind wir zwar dabei zu erledigen und haben auch das Gefühl von Häkchen machen, aber irgendwie fragen wir uns zwischendurch auch immer wieder, wie kann es eigentlich sein, dass ich hier so viel Kleinkram ständig zu tun habe? Das heißt, man hat auch so ein Gefühl von Chaos so ein bisschen, ne? Und so ein Gefühl von Stress. Das kann man nicht verneinen, ne? Man darf auch nicht vergessen, und das finde ich ist auch sehr wichtig, dass das eine sehr, sehr stark personen- und typabhängige Sache ist. Es gibt Personen, die können nicht gut wechseln zwischen Aufgaben und die leiden stärker unter Unterbrechungen als andere. Manche sehen das dann sogar noch als Multitasking, was wir ja, glaube ich, in einigen Podcast-Folgen schon geklärt haben, was Märchen ist. Ja, ein Multitasking ist ein Märchen, das gibt es gar nicht. Das ist nur ein starkes Hin- und Herspringen zwischen Dingen. Aber auch hier unterscheiden sich die Menschen. Für die einen ist das einfacher und für die anderen ist das schwieriger. Das heißt, die einen kommen schneller wieder nach Unterbrechungen etwas rein und andere tun sich ganz besonders schwer, überhaupt wieder reinzukommen. Und das darf man wirklich auch nicht unterschätzen. Also, diese 2-Minuten-Aufgaben sind absolut mit Vorsicht zu genießen. Ich sage dir jetzt nicht, wenn du sowieso auf dem Weg in die Küche bist, um dir Frühstück zu machen, dann nimm ruhig ein leeres Glas mit. Das sind nicht die Dinge, aber dass wir permanent dazu neigen, mal eben schnell noch Sachen zwischendurch unterzubringen, reißt uns einfach aus dem Fokus und gibt uns das Gefühl, busy zu sein, ohne wirklich voranzukommen. Also das ist mein erstes Thema, was mich manchmal so ein bisschen irre macht, wenn das immer überall wieder angemerkt wird. Zweites Zeitmanagement-Tool, was ich finde, was sehr stark mit Vorsicht zu genießen ist, ist das Thema Eat the Frog First. Wir haben über das Thema Krötenessen, was ich jetzt immer so ein bisschen schwieriges Thema, ich weiß ja nicht, wenn du den Podcast hörst, ne? Aber wenn du den jetzt morgens früh hörst, dann ist das Thema Krötenessen ja noch unappetitlicher, als es sowieso schon ist. Aber bei Eat the Frog First sagt man eigentlich, dass wir die schwierigste, komplizierteste und auch belastendste Aufgabe als erstes am Tag machen sollen, damit wir danach tatsächlich so ein habe ich schon mal geschafft, Gefühl haben. Das klingt auch, finde ich, soweit sehr, sehr vernünftig, weil wenn wir große Brocken vor uns haben und wir starten, sagen wir mal, mit dem größten Brocken und haben den dann schon mal erledigt, ist das rein in der Theorie eine wunderbare Sache. Es gibt aber jede Menge Abers, die ich dem hinzufügen möchte. Wenn du ein Eat the Frog Arbeiter bist, auch das möchte ich sagen, das heißt, du machst das grundsätzlich, dann mach das weiter, weil dann hast du damit keine Schwierigkeiten, dann ist das für dich vielleicht wirklich die richtige Methode. Was ich aber sagen möchte, und deshalb möchte ich das thematisieren, nur weil es für manche funktioniert, ist es noch nicht für jeden das Nonplusultra. Denn ein Frosch, eine Kröte, die du am Morgen als allererstes essen sollst, kann zu einer vollständigen Blockade führen, ja. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich so eine dicke Kröte vor mir habe und ich weiß, dass das Erste ist, was ich am Tag machen soll, kann ich dir nicht versprechen, dass ich morgens aus dem Bett komme, ja. Das kann wirklich extrem lähmend wirken und sehr, sehr demotivierend. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass es unterschiedliche Chronotypen gibt, ja. Wir wissen alle, dass es Lerchen und Eulen gibt. Also Eulen sind ja diejenigen, die abends produktiver sind und Lerchen sind diejenigen, die morgens produktiver sind. Auch wenn Studien wirklich ein bisschen damit aufräumen und sagen, naja, im Grunde haben wir alle unsere Hochleistungsphasen am Morgen. Da will ich mich aber gar nicht so sehr integrieren. Ich will nur sagen, für Leute, die morgens wirklich Schwierigkeiten haben, ihr eigenes Badezimmer zu finden, für die ist es vielleicht nicht das Motivierendste, wenn sie die dickste Kröte als erstes am Morgen essen sollen. Dazu kommt, dass wenn du ein Prokrastinationsmensch bist, ja, also wenn du dazu neigst, zu prokrastinieren, vor dir herzuschieben und auch sehr gut bist, Ausreden zu finden, warum Dinge jetzt gerade nicht gemacht werden sollen, dann ist Eat the Frog ein, sagen wir mal, das ruft praktisch nach Aufschieberitis und man braucht schon eine relativ hohe Disziplin, um wirklich den Frosch morgens anzugehen und den Froschberg nicht wegzuschieben, ja. Das ist also auch noch so ein Thema. Wenn du zu Prokrastination neigst, glaube ich nicht, dass das richtige Tool ist. Ich wiederhole das nochmal. Das ist meine Sicht der Dinge hier. Frösche neigen oft dazu, relativ große Aufgaben zu sein. Das kommt dazu, zumindest in unserem Kopf. Ob sie das dann tatsächlich sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber große Aufgaben, zumindest in unserem Kopf, große Aufgaben überfordern uns oft. Die dauern lange, zumindest in unseren Gedanken, und verhindern irgendwie auch, dass andere Aufgaben angegangen werden können. Das heißt, wenn wir jetzt einen Frosch einplanen und wir wissen aber, wir haben sowieso noch viele, viele andere Dinge vor, dann neigen wir auch schon wieder dazu, zu sagen, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt heute der richtige Tag für den Frosch ist. Ne? Das ist einfach eben schwierig. Die Methode unterscheidet übrigens auch nicht, zumindest so wie ich es wahrnehme, zwingend zwischen wirklich wichtigen und einfach nur unangenehmen Aufgaben. Nicht immer ist die unangenehmste Aufgabe ja die wichtigste Aufgabe. Oder nicht immer ist die unangenehmste Aufgabe vielleicht auch eine Aufgabe, die uns nennenswert nach vorne bringt. Ist auch was, was wir immer berücksichtigen müssen, ja. Wir sollten an den Dingen arbeiten, die uns wirklich einfach auch wirklich näher an unsere Ziele bringen. Ganz entscheidend. Was auch wichtig ist, ist, und da muss man auch ein bisschen auf sich schauen, und das habe ich getan und deshalb habe ich beschlossen, dass Eat the Frog First für mich nicht das richtige Prinzip ist. Es ignoriert so ein bisschen, sagen wir mal, das Setting für den Tag. Denn der frühe Morgen kann durch so eine Aufgabe, die vielleicht auch negativ behaftet ist. Es kann ja sein, dass es ein Frosch oder eine Kröte ist, weil du vielleicht mit jemandem unangenehm in Kontakt treten musst, ja. Und dann kann diese negative Aufgabe sehr frustrierend sein und kann so ein bisschen auch den Mut für den ganzen Tag setzen. Ich präferiere es tatsächlich mit kleinen Siegen zu beginnen und so ein bisschen in meine Tagesrüstung zu kommen und mich dann erst, wenn ich diese Rüstung trage, weil ich weiß, ich kann das alles, dann mich an Aufgaben zu begeben, die etwas komplizierter sind. Das meine Meinung und meine Ausführungen jetzt zum Thema Eat the Frog First. Ich möchte es aber nochmal wiederholen, wenn das eine Methode ist, die für dich funktioniert, behalte dir das bei. Ich möchte dennoch einfach damit aufräumen, dass es für jeden das Richtige ist. Das ist es nämlich nicht. Die dritte Methode ist für mich eine der, naja, der klar umstrittensten Methoden, die für mich, naja, sagen wir mal, relativ unverständlicherweise überall noch propagiert wird als mit das Nonplusultra an Zeitmanagement-Tool, und das ist das Eisenhower-Prinzip oder die Eisenhower-Methode oder auch die Eisenhower-Matrix. Nochmal zur Auffrischung. Eisenhower unterscheidet in dieser Matrix zwischen wichtig und dringlich und nicht wichtig und nicht dringlich. Und da kommen dann eben diese Konstellationen zustande, wie wichtig und dringlich, wichtig, nicht dringlich, dringlich, aber nicht wichtig und so weiter. Und so kommst du in dieser Matrix halt eben dahin, dass es unterschiedliche Dringlichkeitswichtigkeitsstufen gibt. Und das ist eigentlich auch schon das allererste und meines Erachtens auch das größte Problem an der Eisenhower-Methode. Die Einordnung, was wichtig oder was dringlich ist, ist schwierig und sehr, sehr subjektiv. Wenn du Unternehmer bist und du bist selbstständig, dann möchte ich gerne mal jemanden sehen, der eine große To-Do-Liste hat und sagt, naja, 80% davon ist nicht wichtig und nicht dringlich. Die allermeisten werden sagen, das ist alles wichtig und es ist auch alles dringlich, ja. Und da ist es einfach dann schon schwierig. Und wenn wir dann anfangen einzustufen, dann werden die meisten Dinge, fälschlicherweise muss man dazu sagen, immer als dringend eingestuft. Es muss immer heute, morgen oder auf jeden Fall diese Woche passieren. Vielleicht erkennst du dich da auch wieder. Die Methode setzt zudem etwas voraus, was auch ein bisschen komplex ist. Nämlich, sie sagt, wenn Dinge wichtig und dringend sind, dann soll man sie sofort und selbst erledigen. Wenn sie wichtig, aber nicht dringlich sind, ist das auch was so eine Chefaufgabe ist. Wenn sie nicht wichtig, aber dringlich ist und jetzt wird es kompliziert, dann sollen wir sie möglichst delegieren. Wenn du jetzt aber Solo-Unternehmer bist, an wen willst du das denn delegieren? Also ich meine, da ist ja nicht viel mit Delegation. Du musst die Dinge in aller Regel, das gilt auch für Mitarbeiter und Angestellte, an wen soll man das denn ohne Weisungsbefugnis, an wen soll man es denn delegieren? Man muss seinen Scheiß schon selber machen. Und da ist es einfach, also spätestens da versagt ja so ein bisschen das System. Ne? Also es ist keine, nicht nur eine schwierige Form von Delegation, manchmal ist sie einfach unmöglich und dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Dazu kommt, dass das Modell wirklich extrem statisch ist, ja, weil was passiert denn, weil Dinge ändern sich ja einfach, ja, es gibt Ad-Hoc-Aufgaben oder Prioritäten ändern sich im Tag und dann musst du wieder alles mühsam in diese Matrix einordnen, also ich finde es schon, es ist nicht sehr flexibel und deshalb glaube ich auch auf den normalen Alltag der Menschen nicht so wirklich abgestimmt. Also in der Theorie klingt das gut, aber in der Praxis ist es schwierig. Es besteht durch diese Einteilung in Dringlichkeit und Wichtigkeit natürlich auch die Gefahr, dass dringende Aufgaben immer wieder überpriorisiert werden. Ja? Dann konzentriert man sich mehr auf die dringenden und weniger auf die nur wichtig, nur in Anführungsstrichen wichtigen Aufgaben, die nicht dringlich sind. Und dann ist wirklich der Fokus sehr stark auf diese Feuerwehrmentalität. Und das ist unternehmerisch einfach nicht sinnvoll. Okay, die Einteilung ist auch sehr grob, finde ich. Also es sind ja vier Felder und Komplexität in einem Unternehmen, glaube ich, ist einfach höher als in vier Felder einzusortieren. Das ist aber jetzt schon ein bisschen so eine Feinheit, ne? Ich glaube auch zudem, dass es ein relativ hoher Planungsaufwand ist, das zu tun, weil man ja immer wieder neu einordnen und validieren muss, finde ich tatsächlich ein bisschen komplex. Ich weiß, dass die Eisenhower-Matrix auch von vielen Zeitmanagement-Experten und Expertinnen sehr kritisch gesehen wird und dass die wenigsten in der Form, in der sie eigentlich, sagen wir mal, in der Theorie existiert, wirklich arbeiten. So, das sind die drei, die mich wirklich, sagen wir mal, manchmal regelrecht auf die Palme bringen, wenn ich höre, dass sie eigentlich für jeden funktionieren sollen. Also Eisenhower hatten wir jetzt als drittes, wir gehen jetzt mal rückwärts, die Eisenhower-Matrix, dann Eat the Frog First, also die Kröte als erstes morgens zu schlucken und die schwierigste, komplexeste und auch unangenehmste Aufgabe als erstes zu erledigen und die Zwei-Minuten-Regel, alles, was schnell geht, sofort erledigen, unmittelbar in dem Moment, wo es reinkommt. Diese drei Zeitmanagement-Methoden sehe ich äußerst kritisch und ich möchte dir jetzt einfach mal drei Sachen mitgeben, die ein bisschen besser funktionieren. Und diese drei Dinger sind eigentlich auch die vollständige Basis für alles, was mit deinem persönlichen Selbstmanagement zu tun hat. Als allererstes musst du deine Zeit verstehen. Wie viel Zeit ist eigentlich da? Ich höre in diesen Konstellationen und Zusammenhängen, ich habe mich jetzt wirklich noch mal etwas tiefer auch im Internet reingelesen, immer wieder dieses, wir haben alle die gleichen 24 Stunden wie Elon Musk und Jeff Bezos und wie die ganzen Tönnisse da alle heißen. Mir sowieso wurscht, was die für 24 Stunden haben. Ich möchte nicht eine Stunde mit denen tauschen. Versteh deine Zeit. Das heißt, was ist deine wirklich verfügbare Zeit, die du für Dinge, die deine Ziele und dein Vorwärtskommen betreffen, verplanen kannst? Das heißt, da müssen alle festen Termine raus. Da müssten alle Dinge raus, die irgendwie auch eine feste Zeit haben, wo du nicht verfügbar bist, ja, wo du schläfst, wo du isst, wo du Zeit mit der Familie verbringst, wo du einkaufen gehst, weiß der Geier. Und das, was dann irgendwann noch überbleibt, das ist deine frei verfügbare, verplanbare, nutzbare, realistische Zeit, mit der wir arbeiten können. Das wissen die allerwenigsten. Wie viel Zeit ist denn eigentlich da? Das ist die wichtigste Aufgabe. Der zweite Tipp neben verstehe deine Zeit ist, sammel all deine Aufgaben, möglichst an einem Ort. Und wenn das nicht immer an einem Ort klappt, dann sieh zu, dass du einmal am Ort, einmal in der Woche alle Aufgaben an einem Ort trotzdem zusammenbringst. Es ist super wichtig, alles aus seinem Kopf rauszuschreiben und irgendwo niederzuschreiben. Dein Kopf ist eine Denk- und Prozessmaschine, kein Speicherinstrument, kein Speichermedium. Hat auch eine schlechte Suchfunktion. Du kennst das doch, du gehst in die Küche und dann stehst du da und denkst, was wollte ich denn hier? Was, wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Da kannst du deine Suchfunktion, die Lupe da oben in deinem Kopf, kannst du anschmeißen. Die würde dir nicht sagen, die weiß es nicht mehr. Und wenn du Dinge aufschreibst, dann musst du sie nicht im Kopf behalten. Das ist gut, ja? Schreib also alles auf, egal wie klein das ist. Und wenn du sagst, naja, ich schreibe zu Hause alles in meinen Planer und wenn ich woanders bin, dann mache ich das im Handy und dann vergesse ich das wieder. Ja, dann stell dir jetzt einen Termin in den Kalender, 30 Minuten, wo du das einmal alles zusammen an einen Ort bringst, einmal pro Woche. Das ist nicht so ein Aufwand. Mach das, sammel das und dann kannst du auch später damit arbeiten. Und die dritte Basis als Top-Zeitmanagement-Methode, Selbstmanagement-Methode, die ich dir mitgeben möchte, ist die 60-40-Regel, ja, die übrigens sehr viel cooler ist als viele, viele andere. Weil die meisten Kunden gucken mich immer an und denken, wie soll das denn funktionieren? 60-40-Regel besagt, 60% deiner Zeit nur verplanen und 40% Puffer lassen. Und die Kunden sagen immer, wie soll das denn gehen, wie soll das denn gehen, wie soll das denn gehen, ich muss doch arbeiten. Ja, die 40% nimmt dir ja keiner weg, ja. Die sind aber realistisch erstmal das, was du einplanst, weil es auch, wenn du sie nicht einplanst, trotzdem gebraucht wird oft. Und wenn du einen Puffer planst, der nicht gebraucht wird, ist das ja keine verschenkte Zeit. Es ist ja nicht so, dass du 60 Minuten einplanst, ja, und dann stellt sich auf einmal raus, oh, ich brauche aber ja nur 30. Das ist ja nicht, dass du dann zwingend dich danach aufs Sofa legen musst. Du darfst ja dann ruhig die 30 Minuten auch für Arbeit nutzen. Großes Missverständnis, ja. In dieser Pufferzeit, die nicht genutzt wird, kannst du was anderes machen, kannst du was anderes arbeiten auch. Du musst aber nicht arbeiten, du kannst auch eine Pause machen, wie du das möchtest, aber das ist ja deine Entscheidung. Wichtig ist nur, wenn du das nicht einplanst, du brauchst Puffer sowieso. Das Problem ist nur, wenn du sie nicht eingeplant hast, die Pufferzeiten, und dann dauert auf einmal irgendwas länger, geht dein ganzer Plan kaputt. Also, meine drei Tipps für die Basis, die absolute Basis deines Selbstmanagements. Verstehe deine Zeit. Was ist wirklich deine verfügbare Zeit? Sammel alle deine Aufgaben an einem Ort und plan Puffer ein. 60-40-Regel. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht. Ich hoffe, du teilst ein bisschen die Ansichten und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Dann gehen wir hier ein bisschen kontrovers mit um. Das ist völlig fein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wo auch immer du bist und lass es dir gut gehen. Schau immer mal bei mir auf der Website vorbei, wenn es was Neues gibt. Es gibt bald einen neuen Workshop im April und melde dich auf jeden Fall an. Dann kommen wir da zusammen und dann kannst du da auch wieder was mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, tschüss.